Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und zum Ukraine-Krieg schauen wir auf zwei Fragen. Welche Rolle spielt Angst bei den Soldaten? Und wer kämpft da eigentlich? Schickt Wladimir Putin junge, unwissende Männer in den Krieg? Außerdem habe ich diese Themen dabei. Idealismus als Antrieb. Wie meistern Sozialunternehmer Krisen? Polarisierte Gesellschaft. Ist alles vielleicht nur ein Narrativ? Und über die Macht des Ausgangspunktes. Wie vorgezeichnet sind Lebenswege in Deutschland wirklich? Unser Schwerpunkt heute. Der Krieg in der Ukraine erlöst viele Emotionen aus, auch hier bei uns. Fassungslosigkeit, Empathie mit den Opfern, Wut, Zorn und Angst. Über das alles zu sprechen, ist oft noch ein Tabu. Dabei haben sie eine enorme Macht, unsere Gefühle, mit Folgen nicht nur für den Einzelnen. Die noch recht junge Fachrichtung der Emotionsgeschichte schaut genau darauf. Zum Beispiel auf die Angst derjenigen, die im Krieg sind, die selbst kämpfen. Wie mit ihr umgegangen wird, hat direkte Auswirkungen auf ein Kriegsgeschehen. Patrick Seibel über die Angst der Soldaten.
Angst um ihr Leben hatten Kämpfer, Krieger und Soldaten vermutlich zu allen Zeiten. Doch welche Rolle das spielt, wie Angst empfunden wird, das war in unterschiedlichen Epochen und Gesellschaften verschieden. Jan Plamper forscht zur Geschichte der Emotionen und ist Professor an der Universität von Limerick in Irland. Er macht diesen Zusammenhang an einem Beispiel aus der ethnologischen Forschung deutlich.
Es überliefert, dass bei Maori-Kriegern jetzt vor der kolonialen Vereinnahmung, dass es ein Ritual gab, mit dem man einen Krieger, bevor er in den Kampf zog, praktisch von Angst gereinigt hat. Und zwar musste er durchkriechen unter den Beinen einer sozial höher stehenden Frau.
Die Vorstellung dabei: die spirituelle Kraft der weiblichen Vagina konnte den Krieger von Atua, dem Geist der Angst, befreien.
Und wenn er nun hervorkroch und nicht mehr gezittert hat, also wenn die körperlichen Anzeichen von Angst weg waren, dann konnte er in den Kampf ziehen. Wenn er weiter gezittert hat, dann durfte er auch zu Hause bleiben. Es war sozial okay, nicht in den Kampf zu ziehen.
Die Vorstellung der Maori, dass Angst nicht von innen, sondern von außen kommt und dass es deswegen keine persönliche Verantwortung für mangelnden Mut gibt, unterscheidet sich gravierend von der europäischen Vorstellung von Angst als innerlichem Vorgang. Ute Frevert ist Expertin für den europäischen Umgang auch mit soldatischer Angst ab dem 19. Jahrhundert. Die Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat in militärischen Quellen immer wieder Hinweise darauf gefunden, dass diese Angst als Problem erkannt wurde. Sie nennt verschiedene Methoden, sie abzuwehren oder umzulenken.
Und eine davon ist das, was man vielleicht gegenderte Angst oder auch Angsttransfer oder Angstdelegation nennen könnte. Die Wahrnehmung, dass Angst sicherlich bei denen eine Rolle spielt, die zurückgelassen werden, also die Mütter der Soldaten, die Bräute der Soldaten. Es gibt zu Hause eine weibliche Gemeinschaft, die sich um diese jungen Männer sorgt. Und die gewissermaßen die Angstbewirtschaftung für diese jungen Männer selber übernimmt. Es funktioniert, glaube ich, wirklich im Sinne einer Delegation.
Andere Möglichkeiten, die Angst zu dämpfen, seien beispielsweise die Solidaritätserfahrungen im Nahbereich soldatischer Kameradschaft oder andererseits das gesellschaftliche Versprechen von Ruhm und Ehre. Oder der gezielte Einsatz einer wirkungsvollen Körpertechnik. Musik.
Man singt. Was passiert mit dir beim Singen? Man kriegt einen freien Brustkorb. Man verdrängt die Angst. Man drängt sie nach außen. Der eigene Luftraum gewissermaßen wird frei von dieser Angst.
Im Ersten Weltkrieg schickten die Generäle erstmals Psychiater zur Behandlung traumatisierter Soldaten an die Front. Für Forscher wie Jan Plamper liefern deren Berichte wertvolles Quellenmaterial.
Die russische Armee hat es zum ersten Mal gemacht, im russisch-japanischen Krieg 1945. Und im Ersten Weltkrieg haben alle diese Militärpsychiatrien gehabt und die haben jede Menge Literatur produziert, wissenschaftliche Literatur, in der sie immer wieder zitiert haben, auch aus Krankenakten. Und beim russischen Fall gab es eigentlich so zwei große Positionen, die ständig im Widerstreit waren, was die soldatische Angst betraf im Ersten Weltkrieg. Die eine hat sich realistisch genannt. Die ging davon aus, dass Angst zu empfinden in einer Kampfsituation, dass das natürlich ist. Und die andere ging davon aus, dass Soldaten konstitutionell furchtlos sind und haben praktisch einen Soldaten, der überhaupt Angst definiert, damals noch als charakterlich minderwertig, nämlich als feige bezeichnet.
Die russischen Militärpsychiater waren damals mehrheitlich liberal eingestellt und hatten Verständnis für die Soldaten, so Jan Plamper.
Und deshalb neigten sie viel stärker zu liberalen, freundlicheren, wenn man so will, Diagnosen und auch Therapieformen. Also es gab zum Beispiel nicht diese ganz harten Therapieformen, die vor allem in Italien, aber auch in England und in Deutschland, Österreich, Ungarn benutzt wurden, nämlich die des Elektroschocks. Also dass man Soldaten, die nicht mehr sprechen konnten oder gelähmt waren, weil sie traumatisiert waren, dass man die versucht hat zu elektrisieren, also in Elektroschock versetzt hat, in der Hoffnung, dass sie dann wieder Körperbewegungen machen können, sprechen können und so weiter. Oder man hat nicht versucht, sie bis kurz vor die Erstickung zu bringen, dass sich so quasi ein Urschrei löst. Es wurde in Deutschland teilweise angewandt.
Zum Beginn des Ersten Weltkriegs herrschte in Deutschland die Fachmeinung vor, dass der Staat traumatisierte Soldaten eine Entschädigung zahlen müsse. Doch später setzte sich die Ansicht durch, Angst und Trauma seien die Folge einer Prädisposition, einer Veranlagung zur Feigheit, wie man das nannte. Die Konsequenz: keine staatliche Entschädigung. Auch hier also geht es um das Gegensatzpaar Innen-Außen. Werden die traumatischen Erlebnisse des Krieges als legitime Ursache von soldatischer Angst anerkannt oder stehen die Soldaten umgekehrt unter Generalverdacht, weil sie angeblich charakterschwach sind?
Der Umgang mit soldatischer Angst hat sich geändert im Westen, zum Beispiel durch die Einführung von angsthemmenden Medikamenten. Dadurch ist die Toleranz für Phänomene, die man als Angst bezeichnen könnte, ist gesunken. Dadurch, dass es so eine Pille gab, von der man annahm, dass sie alles lösen kann. 2003 im Irakkrieg wurde zum ersten Mal wieder ein Paragraph benutzt in den amerikanischen Militärstatuten, der seit dem Vietnamkrieg 1969 nicht mehr benutzt worden war. Wurde ein Sergeant Pogany wegen Feigheit verurteilt. Und das kann man direkt daraus erklären, dass eben Verhalten, das sich als angstinduziert bezeichnen lässt, dass die Toleranzschwelle dafür eigentlich gesunken war, weil man dachte, man hat jetzt diese allheilende Anti-Angst, Antidepressive eigentlich Pille.
Also ein Urteil, weil jemand seine Gefühle nicht unterdrückt hat. In Deutschland wird die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung bei Soldaten seit einiger Zeit öffentlich diskutiert. In der heutigen russischen Armee sei Angst offiziell tabuisiert. Dabei spiele sie natürlich auch im Ukraine-Krieg eine Rolle, wo wie in vielen Konflikten vor allem jüngere Männer im Einsatz sind, sagt Jan Plamper.
Diese Soldaten jetzt, die Jahrgänge 2002, 2003, nach dem, was man jetzt weiß, die in Kriegsgefangenschaft geraten in der Ukraine, die russischen Rekruten, dass die große Angst haben.
Der Historiker warnt, Angst könne schlimmstenfalls zu Kriegsverbrechen führen. Er erinnert an eine Studie zum US-Massaker von My Lai im Vietnamkrieg. Er befürchtet, dass so etwas auch in der Ukraine Wirklichkeit werden könnte.
Man kann davon ausgehen, dass es zu allen möglichen besonders schlimmen Grausamkeiten kommen wird, aus Emotionsperspektive erklärt durch Versuche, die eigene Angst zu überspielen, durch besonders wagemutige und grobe Militäraktionen. Die Vorhersage würde ich wagen.
Patrick Seibel über Angst und die Folgen auch für die Brutalität eines Krieges. 2 Wochen ist er jetzt her, der Angriff Russlands auf die Ukraine. 2 Wochen Krieg, in dem Menschen kämpfen. Soldaten, die, wir haben es eben in dem Beitrag gehört, auch Angst haben, das aber nicht zeigen dürfen. Und was da auch bereits angedeutet wurde, beim russischen Militär gibt es Berichte, dass dort größtenteils keine älteren Soldaten im Einsatz sind, schon etwas erfahrener im Leben und im Umgang mit ihren Emotionen also auch, sondern vor allem junge Männer, vielleicht um die 20, angeblich auch eher aus ärmeren Familien. Sogar Wehrpflichtige waren darunter. Wer kämpft in Kriegen und was hat das für Folgen für die Kriegsführung? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Dr. Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Und meine erste Frage war, Herr Neitzel, die Informationen, die uns erreichen, ist es tatsächlich so, kämpfen da in der Ukraine auf russischer Seite gerade vor allem junge Männer und sind es tatsächlich eher welche aus ärmeren Familien?
Also ich glaube, in den Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts haben immer vor allen Dingen junge Männer gekämpft. Im Vietnamkrieg war, glaube ich, das Durchschnittsalter 19 und auch im Zweiten Weltkrieg waren es vor allen Dingen die Jüngeren, die das große Blutzoll errichtet haben. Und ich glaube, dass wir jetzt keine wirklich empirischen Belege dafür haben, wie eigentlich die Sozialstruktur der russischen Armee aussieht. Also ich kenne keine Studie, die das wirklich belegt. Was wir haben, sind die von den Ukrainern bereitgestellten Interviews, nenne ich es jetzt mal, mit Kriegsgefangenen in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Und dann sehen wir, dass es Wehrpflichtige sind, aus in der Tat schwierigen Familien und so weiter. Aber ich würde deutlich davor warnen, das nun als repräsentativ anzunehmen. Wir können diese Interviews meines Erachtens nicht als Pass pro Toto nehmen für eine russische Armee, die viele hunderttausend Mann umfasst.
Worüber ja gar nicht gesprochen wird, wie sieht es auf der ukrainischen Seite aus?
Ja, das ist ein tatsächlicher Punkt. Wir hören ganz viel über die russische Armee und wir sind mitten in einem Informationskrieg, möchte ich mal sagen. Und das ist aus ukrainischer Sicht ja auch nachvollziehbar, dass man das macht, dass man eine Dämonisierung betreibt. Sehr verständlich, Russland hat diesen Angriffskrieg, der ein Verbrechen als solches ist, gestartet. Aber wir müssen als Beobachter, der wir sind, ein Stück zurücktreten. Und auch über die ukrainische Armee haben wir ja keine wirklichen Informationen. Also ich glaube, dass wir ein Bild haben, das typisch ist für Kriege, für große Kriege. Wir sind aber als deutsche Gesellschaft, als europäische Gesellschaften nicht mehr gewohnt, Bilder solcher Kriege zu sehen und sind jetzt erstaunt, dass da junge Männer kämpfen, dass da Männer kämpfen, die auch disorientiert sind. Ja, so ist das in Kriegen.
Und das heißt, dass dann so Schlussfolgerungen öffentlich junge Soldaten Strich drunter ziehen, Putin verfeuert, die jungen armen Männer.
Viel zu einfach meines Erachtens und natürlich ist es so, dass wir auch Studien haben, dass in der russischen Armee, in der sowjetischen Armee haben wir vor allen Dingen Studien, es viel mehr Gewalt gab als in den westlichen Armeen. Also es gibt eben auch mehr Gewalt in der russischen Gesellschaft und wir müssen das immer mit der Gesellschaft korrelieren. Und die wirklichen Kenntnisse heute im Jahre 2022 über die russische Armee, über das Binnenleben der russischen Armee ist sehr, sehr begrenzt. Also ich wäre da in meinem Urteil ein bisschen zurückhaltend.
Und wenn wir mal auf das schauen, was aus Russland teils auch berichtet wird, dass es eben vor allem junge Männer aus ärmeren Familien sind, es gibt Korruption, wo Reichere, die nicht möchten, dass ihre Söhne dann letztlich an die Front kommen, das auch vermeiden können mit Geld. Ist das dann immer schlimm oder ist es aus der Perspektive derjenigen, die dann dort kämpfen oder Soldaten werden, auch eine Situation, die eben ist, wie sie ist und eben nicht diesen negativen Frame hat, wie wir ihn hier jetzt haben?
Also die Frage, es ist eine Frage der Perspektive. Also ich glaube, dass erstmal es ist natürlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und die Frage ist, wie weit das in Russland bekannt ist und wahrgenommen wird. Wir haben historische Beispiele, wo diese Wehrungerechtigkeit, also wer ist eigentlich in Streitkräften, sind es eher die Unterprivilegierten und wenn das so ist, hat das eigentlich immer einen Einfluss auf das Verhältnis der Zivilgesellschaft zum Militär. Und je repräsentativer das Militär ist, desto eher erkennt die Zivilgesellschaft das Militär an. Und wenn das Bürgertum sagt, naja, sollen noch die Armen kämpfen, dann ist die Gefahr natürlich auch viel größer, dass diese Armen, in Anführungsstrichen, auch geopfert werden und Opfer auch keine Rolle spielen. Und das muss man natürlich schon sagen, dass es ein anderes Verhältnis der europäischen Staaten zu Verlusten gibt. Und wir wissen, dass in Russland das Opfer auch in der Erinnerungskultur im Umgang mit Krieg völlig anders gesehen wird als im Westen. Und insofern hat das schon einen Einfluss, wer dort kämpft, aber es hat auch eben einen negativen Einfluss, denn eigentlich sind Armeen darum bemüht, ein halbwegs repräsentatives Bild der Gesellschaft zumindest der männlichen Gesellschaft abzubilden. Und wenn jetzt sozusagen nur Leute, wenn das sich bestätigen sollte in Studien, sagen aus Unterschichtfamilien, sage ich mal, da reinkommen, ist das für die Effizienz einer Armee sicherlich nicht gut. Aber das sind alles Dinge, das muss ich nochmal sagen, wir wissen darüber wirklich zu wenig. Und von einigen Facebook-Einträgen und Twitter-Meldungen auf die Sozialstruktur der russischen Armee zu schließen, das scheint mir doch ein bisschen voreilig. Es gibt andere Tendenzen in Russland, das ist klar. Es gibt ein anderes Verhältnis zur Gewalt, so würde ich argumentieren. Es gibt auch eine andere Gewaltkultur. Aber wie es nun wirklich um die Kultur der russischen Streitkräfte bestimmt ist, wie es wirklich auch um die Sozialstruktur bestimmt ist, das sind Sachen, die wir letztlich aus meiner Sicht nicht wissen.
Jetzt ein Perspektivwechsel. Wie sieht es denn bei uns aus? Stichwort Bundeswehr. Haben wir auch solche Probleme in Anführungszeichen, dass wir nicht alle Gesellschaftsschichten vertreten haben, vielleicht abschließend?
Also die Bundeswehr ist kein repräsentatives Spiegelbild der Gesellschaft. Das liegt schon daran, dass es zwar Frauen bei der Bundeswehr gibt, aber nicht im gleichen Anteil, nicht zu über 50%. Und das ist auch, keine Streitmacht ist wirklich ein repräsentatives Spiegelbild der Gesellschaft. Die genaue Zahlen zur sozialen Zusammensetzung, zu den Berufen, ich sage mal zum Migrationshintergrund und dergleichen haben wir in der Bundeswehr nicht. Das wissen wir schlicht nicht. Was wir wissen, dass wir Ostdeutsche überrepräsentiert haben und wir haben etwa 25% Soldatinnen und Soldaten im Migrationshintergrund. Wie sie sich aber jetzt verteilen, das wäre interessant, auf die einzelnen Einheiten, also ob wir vielleicht Leute mit Migrationshintergrund eher in den Kampfeinheiten haben oder in anderen Bereichen, ob sich das gleichmäßig verteilt, das wissen wir letztlich nicht.
Und es wäre jetzt eigentlich gebündelt ein Plädoyer, dass wir für uns das mal dringend herausfinden sollten.
Unbedingt. Also ich habe eine Doktorandin, die über die Russlanddeutschen in der Bundeswehr arbeitet in den 1990er Jahren, aber es ist unglaublich schwer, an valide Daten zu kommen. Und das ist ein Thema, das wir meines Erachtens unbedingt beantworten müssen. Wie steht es eigentlich sieht es um die Sozialstruktur der Bundeswehr, sagen wir mal, seit der Wiedervereinigung aus, seitdem es dann eine andere Armee wurde, eine gesamtdeutsche Armee wurde, in dem dann die Frauen ab 2001 in die Bundeswehr stärker kamen, in dem wir auch stärker Männer und Frauen mit Migrationshintergrund in der Bundeswehr haben und dann auch schauen, in welche Einheiten gehen die, warum melden die sich, welche Männlichkeitsbilder gibt es da auch, wie beeinflusst das die Kulturen? Also das sind ganz viele interessante Fragen, die wir noch beantworten müssen. Da stehen wir ganz am Anfang der Forschung.
Das ist spannend. Wer kämpft da im Krieg in der Ukraine und was hat das für Folgen? Um einfache Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es teilweise im Moment öffentlich passiert, wissen wir einfach viel, viel zu wenig. Das war Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Vielen Dank für Ihre Analyse hier.
Sehr gerne.
Und das Interview mit Sönke Neitzel mussten wir für die Sendung leider kürzen. In seiner gesamten Länge von 17 Minuten mit noch vielen weiteren Aspekten lässt es sich aber online nachhören auf deutschlandfunk.de, in der Deutschlandfunk-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Funktioniert das Prinzip Gier in der Wirtschaft bei all der Korruption, Ausbeutung und Umweltverschmutzung? Viele Menschen sagen nicht nur nein, das funktioniert nicht, sondern versuchen auch, es anders zu machen. Sie sind Sozialunternehmer, Fachbegriff Social Entrepreneur. Nicht finanzielles Wachstum als Ziel, sondern Wachstum einer Idee. Zehntausende solcher Sozialunternehmer gibt es in Deutschland. Ihr Anspruch ist oft hoch, ihr Idealismus auch. Aber wie klappt das in Krisenzeiten? Lässt sich das durchhalten? Für die Pandemie gibt es jetzt erste Untersuchungen. Und Karin Lamsfuß berichtet.
So, jetzt gehen wir hier in die Produktionsküche rein. Hallo Jungs, hallo Jungs, hallo Jungs.
In der Großküche in Dormagen bei Düsseldorf sind riesige Berge von Gemüse und Kräutern aufgetürmt. Mittagsverpflegung für Schulen und Kitas im Umkreis. Die Unternehmensidee: gesundes Essen für alle. Zu einem Verkaufspreis zwischen 2,60 Euro und 3,20 Euro.
Heute hatten wir einen Kartoffel-Möhren-Auflauf mit Gemüseschnitzeln dazu, die wir selbst gemacht haben. Dazu noch einen Kräuterquark und einen Salat.
Ines Klose ist eine Sozialunternehmerin, möchte also mit ihrer Unternehmensidee nicht primär Profite machen, sondern soziale oder ökologische Probleme lösen.
Das sind Macherinnen und Macher, das sind Menschen, die Dinge umsetzen, die andere für sich begeistern können, die aber auch Fähigkeiten von typischen Aktivisten mit sich bringen. Also ein Sozialunternehmer ist typischerweise so ein Mittelding aus Steve Jobs und Greta Thunberg.
Sagt Karin Kreuzer, Deutschlands einzige Professorin für Sozialunternehmertum. Sie lehrt an der privaten EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrichwinkel bei Wiesbaden. Sozialunternehmer haben immer eine Mission. Es ist kein Zufall, dass sich Ines Klose um gesundes Essen für Kitas und Schulen kümmert. Als Jugendliche hat sie ihren krebskranken Bruder in den Tod begleitet. Gesundheit und vor allem gesunde Ernährung sind für sie zu einer Lebensaufgabe geworden. Ein Motor auch in schweren Zeiten.
Es war nicht einfach. Die Kinder schrien natürlich gerade in sozialen Brennpunkten nach Fritten und Hamburger Döner. Aber wenn sie schreien, die Linsensuppe, die wollen wir nie wieder haben, dann gehe ich da hin und dann sage ich, die machen was denn? Dann nehmen wir dann 4 Kinder und die, die am lautesten geschrien haben, die Linsensuppe wollen wir nicht. Und dann koche ich mit den 4 Kindern die Linsensuppe für die komplette Schule. Und dann sind die so stolz und es schmeckt ihnen. Und dann mag die ganze Schule auf einmal Linsensuppe.
Ines Klose gibt kostenlose Kochkurse für Kinder und Jugendliche, wirbt auf Elternabenden mit ihrer gesunden Vollwertküche. Anfangs habe sie dabei draufgezahlt, erzählt sie.
Ich habe die Firma aufgebaut mit nichts. Ich weiß es sogar, was es heißt, manchmal sogar ein bisschen zu wenig zu essen zu haben. Aber wenn man sowas mal erlebt, weiß man auch, wie es geht, wie man aus nichts was kocht zum Beispiel.
Die Welt verbessern und dabei Geld verdienen, das ist ein anstrengender Spagat, wie Dr. Peter Wandor von der Wirtschaftsuniversität Wien in einer Studie untersucht hat. Er leitet dort das Social Entrepreneurship Center, einem Institut der WU Wien, das Sozialunternehmer fördert und akademisch begleitet. 4 von 10 der insgesamt 200 befragten Sozialunternehmer aus Österreich gaben an, dass sie unter Burnout-Symptomen leiden, wie etwa hoher Grad an Erschöpfung, Schlafstörungen oder Zynismus.
Das eine ist im weitesten Sinne Stress. Das ist der sogenannte Role Overload, wenn einfach zu viel Arbeit für zu wenig Zeit da ist. Und das ist eine Erfahrung, die viele Sozialunternehmerinnen machen, letztlich auch, weil dieser Bereich operativ oft unterfinanziert ist.
Das heißt, Investoren und Banken sind bei der Finanzierung von Sozialunternehmen eher zurückhaltend.
Und was da noch dazu kommt, ist eine zweite Rolle von Stress, die bei Social Entrepreneurs besonders im Vordergrund steht. Das ist der Role-Konflikt. Also das Erleben einer Situation, wo man eigentlich auf die Ansprüche, die der Beruf an einem stellt, gar nicht reagieren kann, weil die so widersprüchlich sind.
Weil soziales und ökologisches Handeln oft einfach teurer ist.
Als Sozialunternehmer darf ich eben auch nicht die Löhne der Produzenten in Asien und das Existenzminimum drücken. Das heißt, das macht aber natürlich auch das Sozialunternehmertum noch anspruchsvoller, da es nicht nur mit einer sozialen Mission gelingen muss, am Markt zu überleben, sondern eben auch eine gewisse erhöhte Sensibilität für die Erfüllung von Umweltschutzstandards erwartet wird.
Rollenkonflikt zwischen Sozial- und Unternehmer plus zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Das stresst Sozialunternehmer gewaltig, aber nicht nur.
Die Hypothese, die wir da hatten und auch getestet haben in dieser Studie, ist, dass all diese extra Probleme ausgeglichen werden durch die Tatsache, dass die etwas Sinnvolles machen. Also, dass sie einfach in der Früh aufstehen können und wissen, warum sie tun, was sie tun.
Diese Hypothese sieht Peter Wandor bestätigt. Die Mission macht Sozialunternehmer verletzlich und gleichzeitig ist sie ein starker Motor, also ein zweischneidiges Schwert.
Wir haben schon Befunde und Rückmeldungen bekommen, die darauf hindeuten, dass sich ja so etwas wie eine Überidentifizierung auch zeigt. Also ein Zitat, was bei mir sehr hängen geblieben ist, war die Anmerkung von jemandem, der im Gesundheitsbereich arbeitet, der sagt, jede Sekunde oder jede Minute war es im O-Ton, glaube ich, die ich nicht an meinem Venture arbeite, könnten Menschen sterben wegen mir.
Karin Kreuzer hat in einer Studie 158 Sozialunternehmer online befragt und 15 von ihnen mehrere Monate durch die Pandemie begleitet. Sie wollte wissen, wie meistern Sozialunternehmerinnen und Unternehmer die Corona-Krise? Das Ergebnis? Überwiegend relativ gut, eben weil sie schon vorher Krisenkompetenz erworben hatten.
Für die meisten ist einfach Krise keine Ausnahmesituation, sondern ein Dauerzustand. Und also, dass Sozialunternehmer gelernt haben, mit sich wechselnden Umständen, wechselnden Herausforderungen umzugehen, sich rasch anzupassen, zu reagieren, aber auch künftige Bedrohungen und Chancen zu antizipieren.
Für Ines Klose war es hart. Die Großküchenbetreiberin für gesundes Schulessen bangte während des Lockdowns nicht nur um die Einnahmen des Unternehmens, sondern auch um ihre Auszubildenden. Der eine ist lernbehindert, der andere geflüchtet aus Afrika. Seine Eltern wurden dort zu Tode gefoltert. Dass er inzwischen ein hochmotivierter Auszubildender ist, ist für Ines Klose ebenso wichtig wie die Einnahmen, die mittlerweile wieder fließen.
Ich glaube, das zeichnet eben auch die Sozialunternehmer ganz stark aus, dass sie das Gefühl haben, was geschaffen zu haben, dass sie das Gefühl haben, Dinge geschaffen zu haben, die für die Menschen, für die Natur wichtig sind, die da tatsächlich das Leben von Menschen verändern. Und wenn sie ihr Glas Wein trinken, dann gucken sie, glaube ich, weniger auf den Porsche in der Garage, sondern eher darauf, was sie tatsächlich bewirkt haben mit ihrem Unternehmen.
Es geht ein Riss durch unsere Gesellschaft, ein tiefer Spalt, der immer tiefer wird, egal ob es um Geflüchtete geht oder um Genderfragen, um Corona und den Umgang damit. Die Menschen streiten sich immer emotionaler und unversöhnlicher und die Gräben verlaufen quer durch Familien. Die Gesellschaft ist polarisiert. Ist das so? Unsinn, sagt der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Uni in Berlin. In der März-Ausgabe der Kulturzeitschrift Merkur hat er seine Diagnose vorgelegt unter der Überschrift Kamel oder Dromedar. Kurze Beschreibung des Bilds: Das Dromedar mit dem einen Höcker würde also eine statistische Normalverteilung bedeuten, eine Mehrheit in der Mitte und Minderheiten links und rechts des Meinungsspektrums. Das Kamel, das wäre zwei Höcker, die soziologische Verteilung also mit einem Riss, einer Spalte in der Mitte. Und genau über dieses ein oder zwei Höcker, ist das so, möchte ich sprechen mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Michael Gessert. Steffen Mau, Michael, hat ja diagnostiziert, es ist eindeutig das Dromedar, also es gibt keine Polarisierung. Oha!
Ja, genau, er hat auch für diese zoologische Unschärfe Abbitte geleistet, ganz am Anfang, also dass ein Kamel und Dromedar eigentlich die ein und selbe Tierfamilie sind. Aber zu dieser Entscheidungsfrage liefert Steffen Mau in seinem Aufsatz zunächst einmal einen historischen Abriss und geht dann eben über zu einer Diagnose oder Beschreibung dieses Narrativs der Polarisierung, das so seit Ende der 90er Jahre auf dem Vormarsch ist, also der These von einer erneuten Spaltung der Gesellschaft in zwei Lager, einer These, die, wie Steffen Mau schreibt, in den Feuilletons und im öffentlichen Diskurs eindeutig die Oberhand hat.
Ja, und sie hat ja auch eigentlich durchaus Hand und Fuß. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Erstarken populistischer Strömungen gucken und Parteien, Blick in die USA zum Beispiel, da gibt es ja auch Studien, über die wir auch berichtet haben, die das belegen. Da hat ein Präsident, Präsident Trump, mit alternativen Fakten argumentiert und regiert auch und so quasi die Hälfte der Bevölkerung hinter sich vereint. Das ist doch eine Polarisierung, eine Spaltung.
Das tatsächlich führt auch Steffen Mau, diese durch Parteienkonstellation in den USA manifestierte Polarisierung in eben der amerikanischen Gesellschaft als warnendes Beispiel an, wobei für ihn die entscheidende Frage immer noch die Frage ist, reflektiert jetzt diese Parteienkonstellation gesellschaftliche Brüche oder schafft sie diese erst? Und das ist auch seine Schlussthese in seinem Aufsatz in Merkur und die ist durchaus brisant. Seiner Meinung nach sind Politik und Medien erst die Produzenten einer Polarisierung, die sie, ich zitiere das mal, mit sozialwissenschaftlichem Beistand als unabhängig von sich selbst zu beobachten glauben.
Das heißt also gebündelt, die ständig Polarisierung beklagen, darüber berichten, wären letztlich die Urheber des Ganzen. Da überlege ich aber, vielleicht ist da gut mal zu differenzieren. Also, denn für Politik zum Beispiel kann es ja auch sinnvoll sein, Polarisierung zu betreiben, wenn ich da bestimmte Ziele verfolge. Sprich, wenn ich was einfach verpacke, mich gegen andere positioniere, dann überwinde ich ja auch Hürden der Aufmerksamkeitsökonomie und erreiche die Leute.
Ja, das stimmt ganz eindeutig hier. Also eine Politikerin oder ein Politiker, der oder die sagt, ich weiß es auch nicht oder es ist kompliziert, der oder die wird eher nicht gewählt werden. Politik, die lebt von Vereinfachung, die lebt von Akzentuierung, von Gegensätzen und damit von Polarisierung.
Die Politik und dann die Medien, Kategorie ab ins Glashaus. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Wir haben einen Auftrag, hinter die Kulissen zu schauen und Blenderei auch zu entlarven und eben nicht genau so etwas zu bedienen.
Genau, den Auftrag haben wir, aber in Wirklichkeit leben wir Medien natürlich auch von Vereinfachung, von Akzentuierung und Polarisierung. Stichwort eben Aufmerksamkeitsökonomie. Ich rede jetzt mal gar nicht von Boulevardmedien, die nach ihren eigenen Regeln spielen, sondern von uns öffentlich-rechtlichen Medien. Und auch bei uns wird ein Beitrag sofortiger Lockdown alternativlos. Der wird häufiger angeklickt werden als ein Beitrag Experten bei Corona-Strategie noch unsicher.
Und dann wieder Blick auf Ursache-Wirkung. Das sind ja dann auch letztlich, die da klicken, die ganzen Menschen, die Medien nutzen und die dann ja auch auf etwas reagieren. Also wir Medienjournalisten handeln ja nicht im luftleeren Raum, sondern die Leute, die uns zuhören jetzt hier eben, die reagieren ja auf solche Effekte, wo dann eben Zuspitzungen eben Wirkungen erzeugen, dass nicht Komplexe die Menschen erstmal besser erreicht.
Das ist richtig und genau das könnte ulkigerweise auch wieder ein Problem sein. Also meines Erachtens geht es in dieser ganzen Diskussion hier um gesellschaftlichen Konsens oder Dissens auch primär um die Frage, wie geht die Gesellschaft mit Komplexität um? Was können wir an Informationen und Interpretation vermitteln? Was können wir bewältigen, intellektuell und auch emotional?
Das ist ja nicht das erste Mal, dass darauf hingewiesen wird, auf dieses Problem. Also viele, die sich mit den Folgen der Social-Media-Nutzung beschäftigen, tun das auch. Da würde ich jetzt fast sagen, dann ist Steffen Maus Analyse ja letztlich einfach nochmal ein Plädoyer da oben drauf. In seinem Aufsatz, wie macht er das denn da konkret? Was sagt er denn, was haben wir denn stattdessen, wenn es keine polarisierte Gesellschaft ist?
Ja, wir haben einfach eine Gesellschaft in einer Demokratie eben durchaus mit vielen, vielen Konfliktpunkten, mit themenspezifisch sehr unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen. Ich sage nochmal Stichwort Corona, in der ein und dieselbe Person mal in dem anderen vermeintlichen Lager sein kann. Es gab da auch vor kurzem eine Diskussion bei der Bertelsmann Stiftung mit Steffen Mau und seinem angeblichen Widerpart Detlef Pollack von der Uni Münster. Und da hat eben auch Detlef Pollack klargestellt, dass seine soziologischen Erhebungen über zwei möglicherweise polarisierte Lager in Deutschland nur eine Minderheit von 20-35% der Gesamtbevölkerung betreffen und zwei Drittel, der Rest liegt da also in der Mitte. Also eigentlich sind nach meinem Eindruck die Soziologen und Soziologinnen doch relativ einig. Also eine Polarisierung als Spaltung mitten durch die Gesellschaft quasi, die gibt es so nicht. Und ganz wichtig noch, das pauschale Spaltungsnarrativ, das könnte sogar gefährlich sein, weil es eben den Blick auf viele völlig legitime Interessens- und Konfliktfelder vernebelt, weil es verhindert, Positionen wahr und ernst zu nehmen. Aber Konflikte und das Aushandeln dieser Konflikte, dieser unterschiedlichen Positionen, die gehören eben dazu.
Stichwort konstruktiv streiten lernen. Gibt es sie so in der Form wirklich, die so oft zitierte Polarisierung der Gesellschaft? Nein, sagt nicht nur der Berliner Soziologe Steffen Mau. Und es kann sogar ziemlich kritische Folgen haben, ein solches Narrativ einfach unhinterfragt zu bedienen. Michael Gessert, vielen Dank für dieses Analysegespräch.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Wie das Leben eines Kindes verläuft, das hängt auch in Deutschland doch immer stark von Bildung und Status der Eltern ab. Die Macht des Ausgangspunktes. Sie ist sogar ungemein groß. Neu ist das nicht, aber ist das Ausmaß jedem klar? Der Bremer Soziologe Olaf Groh-Samberg sagt nein. Er ruft dazu auf, sich selbst zu überlegen, wie vorgezeichnet eigentlich der eigene Weg war.
okay, ich bin zum Beispiel geboren worden, sagen wir mal 1980, ich hatte die und die Eltern, das und das Einkommen hatten meine Eltern, die und die Bildung und so. Und wie waren eigentlich meine Chancen, das zu werden, was ich jetzt geworden bin? Oder in dem Chancenspektrum, wo befinde ich mich da?
Sehr oft bleiben Menschen auf ihrem vorgezeichneten Weg. Wie schwer ein Aufstieg da ist für ein 2022 geborenes Kind, das zeichnet Magdalena Schmude einmal nach in unserem Schwerpunkt jetzt im Rahmen der Deutschlandfunk-Denkfabrik von der Hand in den Mund. Eine soziologische Skizze der Benachteiligung.
Januar 2022. In einer Kleinstadt irgendwo in Deutschland kommt ein Kind zur Welt. Seine Eltern geben ihm den Namen Leon oder Leonie. Im Folgenden soll es Leon heißen. Leon ist nicht das erste Kind in der Familie. Es gibt schon Geschwister. Beide Eltern arbeiten, aber das Geld ist trotzdem meist knapp. Leons Familie gehört zur sogenannten Arbeiterschicht oder dem Prekariat. Den Haushalten in Deutschland,
die vielleicht gerade so über die Runden kommen oder die aufstocken müssen mit Sozialleistungen oder die eben mehrere Jobs haben oder befristet sind oder in Leiharbeit arbeiten und ja, wo sozusagen das Haushaltseinkommen nicht ausreicht, die Existenz so zu sichern.
Nathalie Grimm ist Soziologin an der Universität Göttingen. Sie hat für ihre Forschung Menschen in so einer Lebenssituation befragt. Auch Simone, die eigentlich anders heißt und in Teilzeit als Reinigungskraft arbeitet. Ein Zitat.
Man hat eigentlich im Endeffekt später nicht mehr, als wenn man einen Minijob hätte. Wenn das Fahrgeld jetzt nicht noch dabei wäre, dann wären das gerade mal, ich glaube, 30 Euro mehr als ein Minijob. Und ich habe ja zwischendurch noch Kinder und Haushalt an der Backe. Man hat immer was zu tun, das reicht trotzdem vorne und hinten nicht. Da kann man noch so viel arbeiten.
Auch Pflegerinnen zum Beispiel, Lkw-Fahrer oder Menschen im Wachdienst, Paketboten oder Verkäuferinnen und Verkäufer gehören zu dieser Gruppe, sagt Nathalie Grimm. Sie interessiert sich dafür, wie prekäre Lebensumstände den Alltag von Familien prägen. Prekär heißt unsicher oder verwundbar. Und das trifft in diesen Haushalten häufig gleich auf mehrere Bereiche des Lebens zu. Die niedrigen Arbeitslöhne sind nicht das Einzige, was für Druck sorgt. Auch Schulden, schwierige Wohn- oder Mietverhältnisse, die große Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort sowie physische oder psychische Krankheiten verschärfen die Situation, wie Nathalie Grimm aus den ausführlichen wissenschaftlichen Interviews weiß, die sie und ihr Team mit mehr als 30 Familien aus diesem Milieu geführt haben.
Also das heißt, das ist dann so ein Konglomerat. Also Prekarität kann man jetzt nicht nur auf die Arbeit beziehen.
Offiziell gilt ein Haushalt in Deutschland als armutsgefährdet, wenn er monatlich weniger als 60% des nationalen Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Für einen Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern lag die Armutsgrenze 2020 bei einem Äquivalenzeinkommen von 2.364 Euro. Viele prekär lebende Familien halten sich nur knapp über dieser Grenze, sagt Olaf Groh-Samberg, Soziologe und Ungleichheitsforscher an der Universität Bremen.
Das sind Menschen, die eben jetzt nicht manifest in Armut leben, sondern immer mal wieder so an diesem armutsnahen Bereich, aber auch nie so in Richtung richtig gesicherte Verhältnisse kommen. Dieser Graubereich, den würde ich da als Prekarität bezeichnen.
In den letzten 40 Jahren hat die ökonomische Ungleichheit in den meisten Ländern der Welt fast kontinuierlich zugenommen, sagt Olaf Groh-Samberg. In Deutschland geht die Schere vor allem am unteren Ende weiter auf. Für die Eltern von Leon, der inzwischen einige Wochen alt ist, heißt das, sie leben mit permanenter Unsicherheit.
In diesen Milieus geht es vor allem darum, überhaupt ein halbwegs stabiles Alltagsleben aufrechtzuerhalten. Ein halbwegs stabiles Familienleben aufrechtzuerhalten und den ganzen Stress, den man so hat, dass man die Miete nicht zahlen kann, dass man in der Arbeit irgendwie rumgeschubst wird, dass man ständig krank ist, dass man jeden Pfennig umdrehen muss. Ja, also man versucht eigentlich nur halbwegs klar über die Runden zu kommen.
Nathalie Grimm weiß aus den Interviews mit prekär lebenden Familien, wie sich das auf das Familiengefüge auswirkt. Aus den Antworten konnten die Forschenden erkennen, dass es unter den Familien 2 verschiedene Arten gibt, mit der eigenen Situation umzugehen. Bei der einen steht das langfristige Vorankommen im Vordergrund, dazu später mehr. Bei der anderen geht es vor allem darum, den Alltag zu bewältigen.
Und zwar haben wir quasi eine Gruppe von Familien, die eher so als Notgemeinschaften funktionieren. wo die Eltern tatsächlich der Erwerbsarbeit und dem Finanziellen einen Vorrang geben, weil sie einfach sagen, wir müssen genug Geld haben und das ist das Wichtigste. Und die Kinder müssen sehr, sehr viel verzichten, zum Teil also auf Konsum oder auf Dinge, die sie gerne haben wollen, aber vor allen Dingen auf Zeit mit den Eltern.
Das heißt, für eine prekäre Notgemeinschaftsfamilie wie die von Leon und seinen Geschwistern, die Möglichkeiten sind begrenzt. Leon muss sich auch schon früh viel selbst beschäftigen. Oft passen die älteren Geschwister auf, weil Mama und Papa arbeiten. Um ein Buch vorzulesen, gemeinsam zu spielen oder zu basteln, fehlt die Zeit. Für die Spielgruppe, das Kinderturnen oder den Musikkurs auch das Geld. Zahlen dazu gibt es in der Einkommensverbrauchsstichprobe. Dafür werden in Deutschland alle 5 Jahre rund 60.000 Haushalte aus allen Gesellschaftsschichten nach ihren finanziellen Verhältnissen befragt. Laut den Daten aus dem Jahr 2018 geben Familien mit einem Kind unter 6 Jahren durchschnittlich 679 Euro pro Monat für den Nachwuchs aus. In Familien, deren Haushaltseinkommen in den untersten 10% der Stichprobe liegt, sind es 424 Euro. Davon muss alles bezahlt werden: Wohnen, Essen, Kleidung, Gesundheitspflege und Bildung. Für Spiele und Spielzeug sind pro Monat 15 Euro drin. Für Bücher oder Schreibwaren stehen 9 Euro zur Verfügung. So geht es auch Sümrüt und ihrer Familie. Auch sie heißt eigentlich anders und hat an den Interviews von Nathalie Grimm teilgenommen. Zitat:
Ich habe überhaupt keine Sozialrechte. Zum Beispiel für die Rente oder Weihnachtsgeld oder Urlaub. Einfach diesen 400-Euro-Job. Deswegen muss ich sehr gut überlegen, wofür ich was ausgebe. Wir leben sehr sparsam. Seit Jahren haben wir keinen Urlaub gemacht oder kleine Ausflüge mit meinen Kindern kann ich auch nicht machen. Ich kann mir das nicht leisten.
Während viele gleichaltrige Mittelschichtskinder früh gefördert werden und in den einkommensstärksten Haushalten laut der Einkommensverbrauchsstichprobe für Spiele oder Bücher das 2- bis 3-fache an Geld zur Verfügung steht, startet Leon also mit einigem Rückstand ins Bildungsrennen. Typisch für Deutschland, sagt Olaf Groh-Samberg. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung von 2018 gibt ihm recht. Sie ergab, dass Kinder aus Akademikerhaushalten 3-mal häufiger studieren als Kinder aus Arbeiterfamilien. Auch Nathalie Grimm hat beobachtet, dass die Eltern in Notgemeinschaftsfamilien weniger Wert auf Bildung und gute Noten legen. Stattdessen erwarten sie früh Eigenständigkeit.
Dass die Kinder recht früh mit Verantwortung übernehmen und auch mitverdienen. Also die sollen relativ schnell dann vielleicht Zeitung austragen oder relativ schnell eine Ausbildung machen oder relativ schnell arbeiten. Also es geht alles darauf hin, dieser Haushalt muss irgendwie genügend Geld im Monat ranschaffen. Und das ist tatsächlich was, wo wir sagen, wo wir auch sehen, weil wir da auch Familien drin haben, wo auch schon ältere Kinder dabei sind, wo sozusagen diese Prekarität ein bisschen vererbt wird.
Für Leon bedeutet das, wahrscheinlich macht er einen Hauptschulabschluss und dann beginnt direkt das Arbeitsleben. Bei der Berufswahl zählen weniger die langfristigen Aussichten oder Neigungen, sondern pragmatische Überlegungen. Oft folgen die Kinder dem Beispiel der Eltern und landen so in ungelernten Berufen ohne große Sicherheit oder Aufstiegschancen. Das sei nicht unbedingt selbst gewählt.
Wenn wir mit den Kindern sprechen, die haben eigentlich Wünsche, also haben so Traumberufe oder sonst wie, aber die werden von den Eltern auch häufig so ein bisschen gedeckelt, insofern, dass sie dann sagen, naja, das schaffst du eh nicht, jetzt mach doch wenigstens erstmal deinen Schulabschluss und dann machst du eine Ausbildung oder gehst gleich arbeiten oder kannst hier bei uns im Betrieb mitarbeiten.
Diese ständigen Dämpfer bleiben nicht ohne Folgen.
Also wenn die dann schon jugendlich sind oder so, dann haben die diese Grenzen schon so verinnerlicht, dass sie sowieso nichts anderes werden können. Ne? Also dass sie das nicht schaffen werden.
Dabei muss das gar nicht so sein. Auch mit schlechteren Startbedingungen könnten Leon und andere Kinder aus solchen Familien es schaffen, die Statistik zu schlagen. Olaf Groh-Samberg.
Es gibt vielleicht auch noch so ein mittleres Spektrum, wo man sich dann eben in so einem Bereich bewegt, wo man versucht, so halbwegs ein ordentliches Arbeiterleben, sag ich mal, aufrechtzuerhalten. Ja, also man geht zur Schule, man versucht, die Hausaufgaben zu machen, sich nicht mit den Lehrern anzulegen. Man versucht, irgendwie mitzukommen. Man versucht dann irgendwie einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Man kann nicht träumen davon, dass man da irgendwie mal studiert oder sowas oder dass man jetzt irgendwie seinen Traum-Ausbildungsjob bekommt, sondern man muss dann realistisch und pragmatisch sein und gucken, so, was ist für mich erreichbar.
Leon könnte also keine großen Pläne machen, hätte aber nach einer Ausbildung die Chance auf einen festen Arbeitsplatz und damit auf mehr Stabilität als seine Eltern. Mit Fleiß und Disziplin könnte es gelingen, sich ein Stück hochzuarbeiten. Nach Nathalie Grimms Erfahrungen kommen diese Fälle bei Kindern aus den sogenannten Notgemeinschaftsfamilien zwar durchaus vor,
aber das ist dann häufig eher so ein Zufallsprodukt, dass dann irgendwie, wenn sie Glück haben, in der Schule vielleicht was angeboten wird oder mal gesagt wird, hier, da könnte man sich vielleicht noch hinwenden. Aber die Eltern legen darauf nicht so einen großen Wert. Und das ist aber nicht so, weil sie die Kinder nicht mögen oder so, sondern weil sie entschieden haben oder das Gefühl haben, sie müssen den Kindern das auch vorleben. Man muss arbeiten, um Geld zu verdienen.
Vielleicht hat Leon aber auch Glück, denn vielleicht gehört seine Familie zu denjenigen, die trotz der prekären Situation, anders als die bisher beschriebenen Beispiele, ein Ziel für ihre Kinder haben und dafür alles tun. Nathalie Grimm bezeichnet diese Familien als Solidargemeinschaft. Trotz ähnlich schlechter finanzieller Lage bekommen deren Kinder mehr Unterstützung als in den Notgemeinschaften.
Und da ist der Unterschied aber, dass die Eltern, also man muss vor allen Dingen sagen, die Mütter, die haben so eine Zukunftsorientierung. Und da muss man wirklich sagen, dass die Eltern und insbesondere die Mütter sich ganz schön aufopfern und alles für diese Kinder tun. Und diesen Kindern, vor allen Dingen, wenn sie noch klein sind, auch möglichst sie nicht spüren lassen wollen, dass sie sozusagen in einer prekären Situation sind.
So wie bei Sümrüt.
Ehrlich gesagt, Putzen ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Ein Knochenjob. Mir tut die Schulter unheimlich weh. Mein Arm tut weh und mein Rücken tut weh. Wenn ich schlafe, habe ich immer Schmerzen. Manchmal erzähle ich meinen Kindern nichts, damit sie nicht traurig werden. Und ich möchte meine Tochter auch nicht stören. Ich möchte, dass sie ihr Studium weitermacht und nicht aufhört.
Auch der Ungleichheitsforscher Olaf Groh-Samberg kennt Fälle, in denen Kinder aus Arbeiterfamilien bessere Chancen haben.
Wo das Kind auch das Glück hat, vielleicht nette Freundinnen und Freunde zu finden, vielleicht in einem Stadtteil wohnt, der nicht ganz so depriviert ist. Und dann schafft das Kind das auch, in der Schule gut klarzukommen, kommt vielleicht sogar aufs Gymnasium und fängt dann sogar an zu studieren und kriegt dann einen guten Mittelklasse-Job sozusagen. Ja. Aber das ist eben die Minderheit. Das sind vielleicht so 10-20% derer, über die wir hier reden, die das schaffen, die so einen Weg schaffen.
Häufig sei das in den prekären Haushalten der Fall, in denen die Eltern selbst einen höheren Bildungsgrad erworben haben, sagt Nathalie Grimm. Wächst Leon in einer solchen Solidargemeinschaftsfamilie mit bildungsbewussten Eltern auf, tun die fast alles für den Erfolg ihrer Kinder. Besonders deutlich ist Nathalie Grimm das Beispiel einer Mutter geblieben, die ihre Töchter nach der Trennung vom Vater alleine großzieht.
Und dann hat sie das alles in ihre Kinder gesteckt und ist teilweise mit denen ewig weit gelaufen und hat dann ihre Kinder ins Theater, also Kindertheater oder in Museen oder sonst wie gebracht. Aber für sie hat halt die Eintrittskarte nicht gereicht und dann hat sie halt irgendwie 3 Stunden vor der Tür gestanden in der Kälte, um die dann da wieder abzuholen.
Der klare Fokus auf die Chancen der Kinder heißt aber auch, dass Leon Erwartungen erfüllen muss. Die Eltern sind streng, kontrollieren die Lernfortschritte und sitzen daneben, wenn er Hausaufgaben macht. Dafür gehen Leon und die Geschwister alle auf ein Gymnasium und machen das Abitur. Doch in den meisten Fällen prägt die prekäre Herkunft die Kinder trotzdem.
Die meisten dieser Arbeiter, die dann das Abitur erreichen, nutzen das Abitur eher für einen guten Ausbildungsplatz oder für ein Fachhochschulstudium und nicht unbedingt nur ein Universitätsstudium. Das sind sozusagen so sichere Wege, die durchaus auch Karrierechancen dann später eröffnen.
Leon wird also mit größerer Wahrscheinlichkeit Biotechnologie oder Maschinenbau studieren als Jura, Kulturwissenschaften oder Philosophie. Und noch etwas nimmt Leon aus seiner Solidargemeinschaftsfamilie mit: Nathalie Grimm.
Da fühlen sich dann sozusagen die älteren Kinder noch recht verpflichtet, weil sie eben wissen oder begriffen haben, was ihre Eltern sich eigentlich krumm gemacht haben, dass sie diese Chance bekommen haben.
Nathalie Grimm schätzt, dass etwa die Hälfte der von ihrem Team befragten Familien wie Notgemeinschaften funktionieren. Die andere bildet Solidargemeinschaften. Wie das Leben eines Kindes namens Leon verlaufen wird, das im Jahr 2022 in einer Arbeiterfamilie in Deutschland geboren wird, ist also nicht eindeutig vorherzusagen. Eines aber schon. Ganz wird sich Leon von seiner Herkunft sicher nicht lösen, sagt Olaf Groh-Samberg.
Es gibt immer diesen Spielraum, es gibt immer die individuellen Ausnahmen. Aber es gibt auch einfach das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Und das irgendwie den Menschen bewusst zu machen, wie sehr doch der eigene Lebensweg in bestimmten Grenzen einfach vorgezeichnet war, ist, glaube ich, wichtig. Gerade in einer Gesellschaft, in der so viel von individueller Verantwortungszurechnung gesprochen wird und einem immer irgendwie so, du hast alles selbst in der Hand und du bist deines Glückes Schmied und so weiter, wo wir einfach sagen müssen, klipp und klar, stimmt nicht, ist einfach empirisch komplett falsch.
Denn wenn der Aufstieg so viel Kraft, Disziplin und auch Glück erfordert wie derzeit in Deutschland, könne von Chancengleichheit keine Rede sein.
Magdalena Schmude über die Macht des Ausgangspunktes. Und noch mehr zur Deutschlandfunk Denkfabrik 2022. Wenn Arbeit kaum zum Leben reicht, gibt es online unter denkfabrik.deutschlandradio.de. Und das war es für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal vielen Dank für Ihre Zeit.